Hirten sind schräges Volk. Das weiß zur Zeit Jesu jeder. Es gibt rabbinische Listen von damals, in denen festgehalten wird, welchen Leuten man nämlich nicht vertrauen sollte. Da sind dabei Kameltreiber, Seeleute, Spieler, Färber, Zöllner sowie die diebischen Hirten. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass Jesus seinen Gegnern entgegenhält: Ihr wollt wissen, worum es wirklich geht? Fragt nach meinen Besuchen bei den Leuten, denen ihr misstraut, die ihr für unrein haltet. Und dann erzählt Jesus von einem Hirten. Wenn da draußen ein Hirte seine Schafe hütet, schlecht oder recht, dann ist es erstmal egal, wie es im Detail ist. Dann zählt er abends durch und dann kommt es drauf an, wie viele sind es denn beim Zählen, die ins Gatter getrieben werden? Die einzige Chance, eigentlich überhaupt mal einen genauen Überblick zu bekommen, wie viele es denn sind. Und eins fehlt. Der Hirte sticht heraus aus seinem übel beleumundeten Berufsstand, denkt nicht, ach, eins mehr oder weniger, kommt nun auch nicht so drauf an. Er geht los, geht dem verlorenen Schaf nach. Und nun muss ich doch die Idylle vom Altar wieder so ein bisschen in Schutz nehmen, denn das geht einem doch wirklich zu Herzen. 99 bleiben zurück und dem einen einzigen geht er nach und sucht. Da wird tatsächlich ein ganz neues Bild vom Hirten gezeichnet. Das ist vielleicht sogar unrealistisch. Ich weiß gar nicht genug über das Leben eines Hirten in der damaligen Zeit, um das beurteilen zu können. Aber die Idee Jesu hinter diesem Gleichnis braucht keine Auslegung. Ich bin der gute Hirte, der seinen Schafen nachgeht. Und damit bekommt das Bild vom guten Hirten seinen richtigen und angemessenen Platz am Altar, direkt neben dem Abendmahlsbild. Jesus ist der gute Hirte. Dieses 15. Kapitel im Lukas-Evangelium wird auch bezeichnet als Evangelium im Evangelium, weil da drei Gleichnisse nebeneinander Gott beschreiben als den, der uns nachgeht, der sucht, der mit offenen Armen empfängt, sind die Gleichnisse vom guten Hirten, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Und alle drei Gleichnisgeschichten werden eingeleitet von den Skeptikern, die da so gucken und so richtig hervorwagen, aber doch zumindest ihre Skepsis deutlich ausdrücken. Was hat es da auf sich mit dem, der bei diesen Leuten da ist? Und was erzählt der von Gott? Tatsächlich hätte man viel von Gott erfasst, wenn man nur diese Geschichten schon aufnehmen würde. Jede hat einen eigenen Akzent. Gemeinsam ist ihnen, dass Gott das Verlorene sucht. Das verlorene Schaf, den verlorenen Groschen, den verlorenen Sohn. Hören Sie aber zunächst noch einmal die weiteren Verse, die noch zu unserem Predigttext gehören, der verlorene Groschen. Da heißt es: Welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also auch hier wird gründlich ausgemalt, wie Gott ist. Eine Frau, die ein Zehntel ihres Barvermögens verliert, nämlich einen Silbergroschen. Im Programm habe ich mir den Spaß erlaubt, einmal einen Groschen noch mit hinein zu kopieren, um daran zu erinnern, was wir früher so als Groschen bezeichnet haben. Für die, die ein bisschen jünger sind, so sah das früher aus. Unser Groschen, 10 Pfennige, entsprechend den heutigen 10 Cent beim Euro. Wir sagten dazu Groschen. Und er war in meiner Kindheit wertvoll genug. Dafür bekam man schon eine solide Lutschstange und ein Fünftel einer Fahrt im Autoscooter beim Schützenfest. Ganz viel Taschengeld gab's ja nicht. Und dennoch, das sind spielerische Erinnerungen, wenn es darum geht, dass man nur 10 Groschen besitzt und einen davon verliert, dann wird's richtig eng. Die Frau hatte offensichtlich nicht viel. Kein Wunder, dass sie sich hinkniet, mit dem Finger unter jedem Stuhl nachbröselt, vielleicht sogar einen Feger holt und unter den Schränken fegt, nur um den einen Groschen zu finden. Und er war ihr richtig wichtig. Das ist wichtig für Jesus. Jeder von euch ist Gott wichtig. Im Blick auf uns heißt es nicht, naja, da kommt es auf einen mehr oder weniger nun auch nicht an. Jeder Einzelne ist wichtig. Und dann steht da am Schluss des Gleichnisses ein Satz, der die Girlande um die beiden Gleichnisse vom guten Hirten und vom verlorenen Groschen wickelt. So ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn man auf die Details achtet, da merkt man, dass die Freude bei den Engeln nicht daraus folgt, dass das Schaf sich umdreht und von seinem Weg in die Wildnis zurückkehrt oder zumindest zurückblickt voller Sehnsucht und sich aufmacht. Nein, das Schaf ist einfach abgehauen und wird gefunden. Noch deutlicher beim Groschen, der ist einfach weggerollt. Der kann sich gar nicht zurückbegeben in die Geldbörse zu den anderen 9 Groschen. Ein feiner Akzent am Rande. Ein Sünder, der Buße tut. Das ist nicht immer so einer wie Zachäus, der die Kraft hat, vom Baum herunter zu klettern und sein Geld zu verteilen. Es ist nicht immer einer, der sich aufmacht wie der verlorene Sohn, der sich nach Hause aufmacht zu seinem Vater, der mit offenen Armen wartet. Vielleicht ist es ein Groschen, der weggerollt ist, was so da liegt. Ein Schaf, das einfach wieder gefunden wird. Die entscheidende Aktion kommt von Gott. Er sucht, er findet, er bringt zurecht. Gott sei Dank. Ich will aber auch nicht allzu schnell nur auf Gott schauen. Er rettet Sünder. Ehrlich gesagt, das Wort ja so ein bisschen überraschend eigentlich, weil diese anderen Bilder so stark bei uns sich in den Gedanken festkrallen. Der gute Hirte, der sein Schäfchen trägt, der Groschen, der wegrollt und wieder gefunden wird. Aber da zieht es sich durch diese Geschichte hindurch, dass immer wieder von Sündern die Rede. Und ja, fragt sich doch, was ist denn jetzt eigentlich genau Sünde? Also noch nicht so lange her, da hätte es von dieser Kanzel wie von allen anderen geheißen, Homosexualität ist Sünde. Den unwahrscheinlichen Fall einmal vorausgesetzt, dass man das Thema überhaupt auf der Kanzel angesprochen hat. Was hat sich nicht alles geändert in den letzten Jahrzehnten? Nicht nur die äußere Wahrnehmung, auch die moralische Beurteilung oder kirchliche Konsequenzen. Ich sehe Frau Kessmann noch vor mir, damals als unsere Bischöfin, die in Celle in Kleinhelen zu Besuch war und sich wand, als sie nach Homosexualität im Pfarrhaus gefragt wurde, was würden Sie tun, wenn Sie für eine Segnung eines homosexuellen Paares angefragt würden? Sie antwortete vor gut 10 Jahren flapsig, ich hoffe, dann bin ich in Urlaub. In dieser Woche schreibt sie in der Bild-Zeitung, die meisten evangelischen Kirchen führen kirchliche Trauungen von homosexuellen Paaren durch. Gut so. Und ihr Nachfolger, Bischof Meister, in dieser Woche, wenn der Staat die Gesetze ändert, dann folgen wir mit unserer Praxis. Bischöfe nehmen wohl besonders früh Witterung auf, wenn sich Grenzen verschieben. Ich bin langsamer, aber ich bin ja auch kein Bischof, sondern Pastor. So schwierig Details zu Segnung und Trauung und Ehe sind, das würde doch keiner heute noch ernsthaft von Sünde in diesem Zusammenhang sprechen. Das ist vorbei. Und das ist auf jeden Fall gut so. In einer Untersuchung bei Schülern einer Berufsschule wurde 2008 gefragt, was ist Sünde? Natürlich wurden dabei auch die modernen Ableitungen wie Verkehrssünder und Bausünde und dergleichen mehr genannt. Aber interessant, es wurde noch viel mehr beschrieben. Die Jugendlichen verfügen über Vorstellungen von Sünde, sie verwenden aber den Begriff nicht. Sünde ist für sie am ehesten zu finden in ihrer sozialen, zwischenmenschlichen Dimension. Es ist Missbrauch von Vertrauen, Untreue in einer Partnerschaft, auch Gewaltanwendung. In der Deutung dieser Untersuchung von 2008 wird Sünde deshalb mit Misstrauen, Lieblosigkeit und Hoffnungslosigkeit übersetzt. Und davon gibt es nun wirklich genug, nicht nur in der Lebens- und Erfahrungswelt von Berufsschülern. Misstrauen, Lieblosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Wie ging es Ihnen gestern? Haben Sie auch immer mal wieder den Fernseher angemacht und so ein bisschen reingeschaut bei den Berichten über die Trauerfeierlichkeiten für Helmut Kohl? Ich fand es ergreifend, wie beide Seiten, das Großartige und das Problematische seiner Persönlichkeit und auch der Menschen in seiner Umgebung deutlich wurden. Es war stark, dass sowohl Bill Clinton seinen Platz da hatte und sagte, I love this guy. Und dann die abwägenden Worte von Frau Merkel daneben, bis hin zur schmerzhaft deutlichen Begrüßung bei der Messe in Speyer, Dom, wo der Bischof neben der anwesenden Witwe auch die abwesenden Söhne mit ihren Familien ansprach. Weil Kohl so Großartiges geleistet hat und weil er so offensichtlich deutlich gewordene Defizite hatte. Weil um den kaum Verstorbenen herum gleich der Streit um die Deutungshoheit für sein Erbe ausbrach. Kennt man vielleicht etwas deutlicher als bei weniger berühmten Persönlichkeiten. Da gibt es Misstrauen, Lieblosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Das gehört zu unserem Leben dazu. Nicht nur bei ihm, nicht nur in der Situation, aber da wurde es nochmal so schmerzhaft deutlich. Mal ist es mehr, manchmal weniger. Die Berufsschüler bewegen sich damit auf einer Ebene, die zwischen den Menschen angesiedelt ist, mit dieser Deutung von Sünde. Eigentlich ist es ja mehr sowas wie Sünde als Schuld, da wo etwas schief geht, was nicht gut ist. Es ist selbstverantwortetes, falsches Verhalten. Sünde als klassisches Wort des Glaubens geht ja eigentlich immer über die Beziehung unter Menschen hinaus. Es geht um Gott und mich. Von Gott bin ich getrennt, wie das Schaf, dem der Hirte nachläuft, wie der Groschen, der von der Frau herausgefegt wird. Und Sünde klingt dabei nicht wirklich nett. Vielleicht stellen uns sogar gelegentlich Nackenhaare steil auf, wenn von Sünde gesprochen wird. Am frühen Sonntagmorgen schon. Ich würde sagen, es kommt darauf an. Ich verrate Ihnen schon mal, dass wir in unserer Gemeindebriefredaktion gerade an einem neuen Heft arbeiten, dessen Thema Gnade ist. Wenn Sünde das Wort für die Trennung von Gott ist, dann ist Gnade die nötige Ergänzung. Gott läuft uns nach und sucht uns, gerade wenn wir von ihm getrennt sind. Die Sünde ist nicht in erster Linie ein moralisches Defizit, das kommt dann vielleicht mal dazu. Aber es ist eine Beschreibung unseres Ist-Zustandes. Gott, ich bin von Gott getrennt, immer wieder, ich bin das verlorene Schaf, gelegentlich sogar mehrmals täglich. Und das ist gut zu wissen, dass Gott mich sucht und findet. Es gibt in den Gleichnissen keinen Zweifel. Gott findet uns, wie der Hirte sein Schaf findet und die Frau ihren Groschen. Frederick Buechner, von dem habe ich schon mal hier erzählt. Er ist einer der bekanntesten Sprachkünstler und Englischprofessoren in Amerika. Er gilt da inzwischen als ein besonders begnadeter Romanschriftsteller zu christlichen Themen. Inzwischen ist er über 90 Jahre alt. Aber er ist nicht nur Englischprofessor und Schriftsteller, sondern auch studierter Theologe und erfahrener Pastor. Ursprünglich kommt er aus einer ganz unchristlichen Familie. Keine Glaubenstradition, keine Glaubensinformation. Und in seinen Memoiren erinnert er sich an die Zeit Mitte der 50er Jahre. Ich war als Schriftsteller angekommen. Eines Sonntags ging ich in die Madison Avenue, die reformierte Kirche in New York, und erlebte einen Gottesdienst mit. Und dann sagt er ganz schlicht, am Ende kann es gar nicht anders sagen, fand ich Jesus oder er fand mich. Der Unterschied macht wohl kaum etwas aus. Amen.